wissenschaftlich universitär tätig, sowohl an der Universität Salzburg zunächst und dann auch vor allem an der Universität Wien als Assistent und später dann eben als Universitätsprofessor. Im Grunde seit seiner wissenschaftlichen Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist er auch ein Aufrührer, ein öffentlichkeitswirksamer Kämpfer gegen diverse Projekte, die wir aus heutiger Sicht zum Glück bereits überwunden wissen. Es ging um Schnellstraßen über den Neusiedlersee, um das bleihaltige Benzin, um für urbanes Grün. Es ging gegen Agrochemie, für biologischen Landbau, natürlich auch Anti-Atomkraft-Aktivitäten. Er war einer der Wortführer gegen das AKW Zwentendorf, für regionales Bauen. Also der ganze Kosmos des Natur- und Umweltschutzes, hier ist eigentlich Bernd Lötsch seit Jahrzehnten tätig. Und wie gesagt, Hainburg war sicher eine der Punkte, wo er österreichweit Bekanntheit erlangte. Er ist dann 1994 zum Generaldirektor des Naturhistorischen Museums geworden und hat auch da, wie in viele andere Institutionen, das Thema Ökologie so richtig hineingebracht. Also sowohl bei der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft als auch an der Akademie der Wissenschaften war Lötsch der Ökologie zum Thema machte. Und ja, ich glaube, wie Heidrun Schlögl ihn vorgestellt hat, er ist einer oder der Naturschutz- oder Umweltschutzpioniere Österreichs und ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ja, bitteschön.
Kannst du bitte kurz helfen?
Danke, ich ja. Es war fast peinlich, aber ich freue mich über die ehrende Einleitung. Wenn das so Revue passiert, hat man wirklich das Gefühl, die wesentlichen Dinge sind jetzt einmal erreicht. Österreich ist atomfrei, wir haben einen Nationalpark statt eines Großstaues und das Bleibenzin ist längst geächtet, war ja auch ein kollektives Verbrechen gegen die Heranwachsenden vor allem. Es gibt ein Thema, das Sie auch erwähnt haben, das ist nicht gelungen. Das ist regionales Bauen. Das gibt es nicht. Das wird immer schlechter. Wir stehen jetzt eigentlich einer Generation gegenüber von Technikern und Architekten, die den Klienten sagt, Passivhäuser und die müssen ausschauen wie Schuhschachteln. In einem Österreich, das 55 Hauslandschaften hatte, von der Architektin Spielhofer, in einer sorgfältigen Arbeit erhoben, die das Gesicht der Bundesländer und der Talschaften und Landschaften geprägt haben, zur Freude der Besucher, aber auch zur Identität ihrer Bewohner. Also das regionale Bauen ist gestorben. Wir stehen einer Flut von technokratischem Internationalismus gegenüber, die es auch immer schwerer werden lässt, Kulturlandschaften zu erhalten. Zunächst einmal ein paar Begriffsklärungen. Da ich ja die Planung für den Nationalpark Donauauen zu leisten hatte und in Nationalparken der Welt auch lernen musste, was das Wesen eines Nationalparks sei, stieß ich eben auf die Pionierleistung der relativ jungen Vereinigten Staaten, die diese Art von Wildnisethik begründet haben, der jetzt an die 1000 erfolgreich eingerichtete Nationalparke in aller Welt folgen. In Wildness is the preservation of the world, hat der Henry David Thoreau gesagt. Oder in God's Wildness is the Hope of the World. Das war eine Bewegung von Philosophen, von Künstlern, Schriftstellern, aber auch Naturburschen, Bergsteigern, zum Beispiel John Muir in den Vereinigten Staaten, die diese großen Wildnisse, die es damals noch gab, zum nationalen Erbe erklärten. Und daher kommt es zu diesem irreführenden Begriff Nationalpark. Denn ein echter Nationalpark, wenn Sie da mit dem Fallschirm jemanden abspringen lassen und der muss sich jetzt durchschlagen bis in die nächste Zivilisation, der könnte nicht sagen, in welcher Nation er ist. Denn die Wildnis trägt keine Nationalität. Sie trägt Klimaunterschiede, aber keine Nationalität. Also, das ist einmal ganz wichtig. Wildnis ist eine Kulturleistung. Wildnis als Wert zu erkennen, ist eigentlich die Frucht einer Techno-Zivilisation, in der die Wildnisse derartig rasant schwinden und alles, was schwindet, gewinnt an Wert. Das wissen sogar hartgesottene Ökonomen, aber jeder kann es an sich erfahren. Über Gesundheit denkt man auch erst nach, wenn sie schwindet. Und so ist es auch mit der Natur. Das heißt, die Wildnisethik ist bis zu einem gewissen Grad ein Mangelerlebnis an Natur und kulturell geprägt. Eine Wildnis zu lieben und schön zu finden, ist ebenfalls eine kulturelle Leistung. Ich kann mich erinnern, wie wir da 4,5 Quadratkilometer Au im Handstreich den E-Werkern vor der Nase weggekauft haben, um den letztgültigen Zwang, einen Nationalpark einzurichten, zu erheben, war das keineswegs mit völliger Billigung der Einheimischen. Wenn man die gefragt hat, naja, wie ist jetzt da in der Regel Brunner, Haslauer Au? Ja, vorher war es ordentlicher. Das waren so die Hybrid-Bubble-Monokulturen, Länge mal Breite mal Geld, Stangenecker, nicht wahr? Aber ordentlich. Ja, und dann sind die Zollern aus der Stadt gekommen. Dann schauen Sie, wie es jetzt, da liegt das Holzzimmer drum und so weiter. Also die Wertschätzung von Wildnis ist ebenfalls auch eine kulturelle Leistung. Wir die ästhetische Beurteilung von Landschaftselementen auch sehr stark mit der Interessenlage korreliert. Es gibt Alternativfreaks und auch natürlich Firmenchefs und Techniker, die finden grundsätzlich eine mit Windrotoren bestellte Landschaft schön. Konrad Lorenz hat es als Funktionslust bezeichnet. Es gibt Techniker, die eine Talsperre aus Beton mit Wohlgefallen betrachten und schön finden. Konrad Lorenz, der ja auch Arzt war, hat das verglichen mit einem Pathologen, der aus der Prosektur kommt und mit leuchtenden Augen sagt, wunderschöne Metastasen in der Leber. Also das nur einmal zur Einleitung. Ich glaubte also, dass junge Amerika in seiner erstaunlichen Kreativität schließlich und endlich die andere große Kulturleistung des jungen Amerika war die Declaration of Independence, dass alle gleich geboren seien und die gleichen Rechte dadurch hätten, 13 Jahre vor der Französischen Revolution. Nicht? Und dieses junge Amerika, dachte ich, dem wir ja auch noch eine andere welterobernde Kulturleistung verdanken, nämlich die Jazzmusik, hat mit der Nationalparkfrage tatsächlich Ethikgeschichte geschrieben. Denn eigentlich die Wildnis, um ihrer selbst zu schützen und anzuerkennen, ist der erste ethische Fortschritt seit 2000 Jahren, wenn man es genau überlegt. Und dann komme ich plötzlich drauf, anlässlich der Umweltenzyklika des Papstes, der natürlich auch Zitate gesammelt hat. Und da stellen wir fest, dass der Francesco d'Assisi im Klosterkonvent verlangt hat, dass trotz der Lebensmittelknappheit, die immer herrschte im Mittelalter, ein wesentlicher Teil der Klostergärten jeweils unbestellt bleiben müsse, damit man durch die Wildpflanzen aus Gottes Schöpfung mit ihm in Kontakt treten könne. Also eine Sakralisierung von Restnatur. Und die Nationalparkidee ist eigentlich jetzt auf die große Zivilisation dieser Erde übertragen, die Sakralisierung letzter
Reliktnatur. Also Nationalparke als heilige Haine des 20. oder 21. Jahrhunderts. Nun, Wildnis ist eben keine Landschaft. Was ist dann Landschaft? Da kann ich nur meinen Freund Louis Leroy zitieren, der Begründer der Naturgartenidee, eine andere interessante Zivilisationserscheinung. Landschaft schafft, wer mit dem Land schafft. Landschaft ist immer auch mit der Spur menschlicher Aktivität gekoppelt. Denken Sie an die Landschaftsmalerei praktisch aller Jahrhunderte, mit Ausnahme des 19. Jahrhunderts, wo dann die Bahnbrecher der Nationalparkidee malend unterwegs waren, wie etwa Thomas Moran, der auch mit den Indianern sehr kontaktfähig war, ein großartiger Aquarellist, und vor einem Aquarell der oberen und der unteren, in dem Fall der Lower Falls of the Grand Canyon of the Yellowstone, hat dann der amerikanische Kongress 1972 den Weitblick gehabt, diese ganze Landschaft für alle Zeiten, nämlich diese Wildnis, für alle Zeiten beiseite zu legen. To set aside a wilderness for future generations. Also eine Wildnis als Phänomen, die wichtigste und erfindungsreichste Ressource für die Zukunft der Menschheit durch das Arteninventar, das dort noch existiert. Denn wenn wir Landwirtschaft betreiben, so metzeln wir ja alles aus, was nicht Ertrag bringt. Jetzt sind wir bei der Kulturlandschaft. Eigentlich ist Landschaft und Kulturlandschaft synonym zu gebrauchen. Eine Steigerung von Kulturlandschaft ist dann die Stadtlandschaft, die mich ja persönlich am meisten interessiert. Ich bin ein zutiefst stadtverbundener Ökologe. Und das ist allerdings dann ein Landschaftsbegriff, der sehr stark mit den menschlichen Verhaltensuniversalien zusammenhängt, die es nämlich gibt. Es gibt Verhaltensprogramme des Homo sapiens sapiens, bitte warum zweimal weise, man könnte auch sagen des Homo demens, aber jedenfalls gibt es, wenn man seinen selbstmörderischen Kurs verfolgt, aber es gibt selbstverständlich eine derartige Vielfalt von angeborenen Verhaltensprogrammen, die zum Beispiel im Kulturenvergleich ermittelt wurde. Wenn sich Menschen der verschiedensten Kulturen und Zivilisationen, die zum Teil noch gar keinen Kontakt miteinander hatten, Eibel Eibesfeld und Hans Haß haben ja weltweit Populationen untersucht, die ganz sicher noch keinen Zivilisationskontakt und auch keinen untereinander hatten, verschiedene Naturvölker, und in den gleichen Situationen völlig gleiche Reaktionen fanden. So, jetzt die nächste Frage ist also vielleicht auch noch die Begriffsklärung, was heißt Natur? Natur ist ein einfaches Wort und heißt nichts anderes als die aus sich selbst geborene, von Natus. Ne? Natur ist die von sich selbst geborene. Und diese Natur hat sich in einer bewundernswerten Weise zu einer großartigen Vielfalt und Schönheit entwickelt. Wobei natürlich die Schönheit nicht nur ein menschlicher Begriff ist, denn vieles, was die Natur entwickelt, ist ja Werbegrafik innerhalb von Arten. Also zum Beispiel Schmetterlinge und Blüten sind Werbegrafik der Natur zur Beschleunigung, zur Ermöglichung von sexueller Vermehrung beispielsweise. Und dass wir unbelehrbar auf Blüten und Schmetterlinge hereinfallen, ist eine interessante Sache, weil für uns sind sie nicht geschaffen und dass sie uns gefallen, ist für die eher ein Nachteil. So, also, jetzt könnte man natürlich sagen, was hat der Naturschutz, der klassische Naturschutz in einer Stadt wie Wien verloren oder überhaupt? Ist die Großstadt nicht der diametrale Gegensatz zur Natur? Betrachten wir die Stadtregion Wien, das kann man sich in ca. 840 Quadratkilometer, die Stadtregion, die Hälfte davon, 414 Quadratkilometer, sind dann die politische Stadtfläche. Und der dicht bebaute Anteil der Stadtregion hat sich seit 1958 von 30% Bebauung auf 41% ausgedehnt, oder wenn Sie es auf die politische Stadtfläche beziehen, von 60% auf 80%. Immerhin ist es aber gelungen, doch noch einige Quadratkilometer Restauen als Teil des Nationalparks Donauauen auch auf Wiener Stadtgebiet einzurichten, übrigens im höchsten Maß gefährdet und austrocknend durch die Staustufe Wien, aber das ist ein anderes Thema. Da gäbe es Lösungen, sage ich gleich dazu, die wir nur forcieren müssen. Also, die relative Zunahme des dichten Baugebiets betrug 37%, gekoppelt in den letzten 30 Jahren, gekoppelt mit dem Verlust naturnaher Flächen um minus 30%. Bedauerlich auch lokalklimatisch, hier kommt auf uns das Thema Hitzeinsel Stadt zu. Aber interessanterweise, die pflanzliche Biodiversität, die Sie in den Grenzen von Wien, den politischen Grenzen von Wien finden, ist immer noch größer, pflanzliche Vielfalt, als die der gesamten Mittelmeerinsel Kreta. Wir haben 2200 Farn- und Blütenpflanzen, 1520 heimisch oder alteingebürgert, wie das auch heißt. Dann 130 etablierte Neophyten, das sind also Exoten oder eben eingewanderte Pflanzen. Und ich kann Ihnen sagen, aus dem Management des Nationalparks Donauauen, die Wildnis hat das größte Immigrationsproblem. Das ist eine ziemliche Herausforderung, wenn man repräsentative Landschaftsgefüge für die Zukunft erhalten soll und es fast nicht mehr möglich ist, einen typisch standortgemäßen Auwald nach den Hybrid-Pappel-Monokulturen wieder einzuführen. Da haben Sie dann das Problem im Götterbaum mit dem Eschenahorn, mit Robinien, mit Goldrute, mit indischem Springkraut. Das indische Springkraut ist wunderschön. Jeder Botaniker würde in Verehrung niederbrechen vor dem indischen Springkraut, wenn es selten wäre. Aber es ist es wird in bestimmten Jahren zu einer beherrschenden Immigration einer Natur, für die wird das indische Springkraut zunächst kein Platz wäre. Nun, also ich habe jetzt eigentlich trotz alledem nur von Wildpflanzen gesprochen und nicht von Gartenzüchtungen, wenn ich da die Artenlisten in Wien aufreihe. Also Gartenzüchtungen wollen die Biologen gar nicht. Da pflegen wir das chinesische Sprichwort zu bemühen, als Gott endlich einsah, wie unvollkommen seine Natur sei, erfand er die Gärtner. Aber Sie lesen heute sogar in Schriften der MA22, jeden ist Zensur an der Natur. Interessant. Also das geht ja in die Richtung, die zunächst einmal die Gattin von Konrad Lorenz, die war ja Gärtnerstochter, und die hat eine besondere Vorliebe für Wildpflanzen in dem weitläufigen Garten und Park der Lorenz-Villa in Altenberg. Und Konrad Lorenz hat dann einen Verein zur Herstellung und Erhaltung halbwilder Zustände gegründet. Ne? Dem ich angehört, der Hundertwasser, der Festetitsch und einige andere, auch der Louis Leroy natürlich. der Verein zur Herstellung und Erhaltung heilwilder Zustände, was zum Beispiel für die Welt der Kinder in einer Stadt ungemein wichtig ist. Haben Sie es jetzt einmal gesehen? Man macht ja die Kinder heute zu Asphaltkümmerern und Bildschirmautisten. Da ist ja nichts mehr da. Ne? Und nun, und ein bisschen damit hängt natürlich generell der Siegeszug der Naturgarten-Idee zusammen. Bloberger, der das sehr geschickt als den Garten für intelligente Faule bezeichnet hat, das stimmt leider nicht ganz, aber der Slogan ist einfach wirklich gut, aber ein bisschen nachbessern muss man immer. Jetzt hat mir der verehrte Kollege Seiß, den ich seit langem immer wieder bewundere, wenn seine Vorträge aufleuchten bei Kongressen, hat mir das Thema Windkraft aufs Auge gedrückt. Das habe ich mir nicht gewünscht, aber ich habe natürlich schon was dazu zu sagen. Also, zunächst einmal wird im Waldviertel und sonst wo den Menschen bei Versammlungen, wenn sie die Verspargelung ihrer Landschaft durch Windrotoren ablehnen, wird dann gesagt, dann habt ihr eben Atomenergie in Kauf zu nehmen. Also solches wird Bürgerinitiativen, die gegen falsche Standorte wohlgemerkt auftreten, fast reflexartig entgegengehalten. Nun, mir ist es eigentlich jetzt beinahe lästig, als Naturschützer auch noch da und dort gegen die prinzipiell wünschenswerte Windenergie mich wenden zu müssen. Anfang war die Windenergie angeblich nicht wirtschaftlich, man hat sie sogar fördern müssen, man hat sie stützen müssen. Mittlerweile wird sie aber für Investoren so attraktiv, dass sie statt des erhofften besonnenen harmonischen Wachstums mit überstürzter Goldgräbermentalität durch falsche Standortwahl zur Landplage zu werden droht. Hatten wir uns das vorgestellt? Mittlerweile haben wir in Ostösterreich etwa 900 Windtürme. Wir haben dazu etwa eine Aufbauzeit von 25 Jahren gebraucht und sind stolz auf diese 900 niederösterreichischen und burgenländischen Windtürme. Zum Beispiel zwischen Petronell und Neusiedlersee sind 600. Am Neusiedlersee-Rand waren übrigens einmal Windmühlen, auch ganz interessant. Jedenfalls 20, 25 Jahre Aufbauzeit. Und was leisten die? Naja, die fangen gerade einmal den Stromverbrauchszuwachs von 2 Jahren ab. Was will ich damit sagen? Dass dieser Wettlauf mit uns selbst nicht zu gewinnen ist, wenn wir das nur aufkommensseitig, kraftwerksseitig betrachten. Elektrischer Strom ist nur ein Fünftel, also 20% der in Österreich verbrauchten Gesamtenergie, aber der wertvollste, effizienteste Teil der Energie, die fließt. Von diesem Fünftel wäre selbst ein utopisch hoch angenommener Windkraftanteil, man strebt an, 30% des Stroms aus Windkraft zu gewinnen, dann wären das bezogen auf die Gesamtenergie etwa 6% der Gesamtenergie, die dann auch als treibhausrelevant, also unter Umständen Treibhausgase vertretend oder vermeidend. So, im Vollausbau. Selbst wenn dann einige Standorte von der Bevölkerung als unzuträglich, unverträglich beeinsprucht werden müssten, würden die dadurch wegfallenden Windkraftanlagenstandorte kaum mehr als 1-2% der Gesamtenergie ausmachen. Also ich meine nur, es ist nicht fair, Bürgern, die ein Landschaftsbild verteidigen, jetzt ständig die Kernkraftkeule entgegenzuhalten. Seit den demokratischen Sternstunden von Zwentendorf 1978 und Heimburg 1984 fordern ja die Vordenker einer nachhaltigen Energie- und Naturschutzpolitik vergeblich verbraucherseitige Maßnahmen anstelle des rücksichts- und gedankenlosen Herhechelns hinter Wachstumsraten in der Stromverschwendung. Selbstverständlich spielt die Windkraft nach wie vor auch in meinem jahrzehntelangen Alternativdenken eine wichtige Rolle für den grünen Stromsektor. Ich werde dann die zwei wichtigsten Vorteile nennen. Als man mich in den 1980er Jahren so als Grünzwerg einer noch kaum vorhandenen Ökologiebewegung immer so zu Wirtschafts- und Industriediskussionen holte, hat mich ein Wirtschaftler am Podium damals mitleidig gefragt, ob ich mir nicht schon vorkäme wie ein Don Quixote. Und da war meine Antwort im Gegenteil, ich bin für Windmühlen. Habe aber natürlich nicht bedacht, dass wir in einem System leben, das fast jeden Sinn zum Unsinn und Wohltat zur Plage werden lässt, durch konzeptlose Übertreibung, zunächst problemlos und berechtigt in den Traktorensteppen Ostösterreichs, wo man ja sogar den Windschutzgürtel gegen die Winderosion pflanzt. Oder auf den Hügeln bei Böheimkirchen an der A1. Da hat mir vor 23 Jahren, war ich mit einer Jugendgruppe dort und haben mir geholfen bei den ersten Windmühlen dort, der hat gesagt, wenn mir der Sturm schon ständig das Heu wegbläst, möchte ich wenigstens den Wind abernten. Und die Vorteile der Windkraftanlagen sind, es ist die einzig erneuerbare, die im Winter Halbjahr mehr Strom liefert als im Sommerhalbjahr. Das ist ganz fantastisch, weil die Wasserkraft fällt im Winter zu Restposten zusammen, die Photovoltaik fällt im Winter zu Restposten zusammen, während die Windkraft gerade im Winter sehr stark ist, stärker als im Sommerhalbjahr. Das zweite ist, dass so eine Windkraftanlage ihre Produktionsenergie etwa in ein bis zwei Jahren zurückverdient hat. Das ist auch ganz außergewöhnlich bei einer erneuerbaren Energieform. Und im Grunde sind sie nicht total irreversibel. So ein Windturm ist nicht nur rasch aufgestellt, sondern auch relativ rasch abgebaut. Man lässt dann unterm Acker drinnen diesen pilzhutförmigen Basisbeton, der stört überhaupt nicht, das lässt sich darüber weiter ackern. Sie sind auch keine Vogelhäcksler, wie immer behauptet wird. Es gibt allerdings Probleme, das heißt, man darf ohne ornithologische Gutachten, ohne Kenntnisse der Hauptzugrichtungen von wichtigen Vogelarten, darf man keine Windkraftanlagen genehmigen. Das ist, da entsteht eine eigene Schicht von sehr kenntnisreichen Ziviltechnikern, die mit besenderten Vögeln arbeiten und dergleichen mehr. Aber an sich fliegt kein Vogel in sowas hinein. Es gibt ein paar Filmaufnahmen, über die kann man diskutieren. Ein Problem, für das es meines Wissens noch keine Lösung gibt, sind die Fledermäuse. Weil die Fledermäuse im quasi Blindflug mit Echolotung, mit Sonar das Hindernis feststellen und wenn sie dann hinkommen, ist es schon wieder woanders. Das heißt, die Fledermausfrage ist schon eine durchaus ernstzunehmende. Aber generell muss man natürlich sagen, dass die beleuchteten Türme der heutigen Glasarchitektur mit oder ohne Licht einen ungeheuren Blutzoll an der Vogelwelt fordern, der natürlich sehr groß ist. Im Übrigen habe ich zerfetzte Trappen, Bilder von zerfetzten Trappen und Störchen an Hochspannungsleitungen gesehen. Weil die bewegen sich nicht und wenn dieser schwere Vogel im letzten Augenblick diesen Faden sieht, ist es in der Regel schon zu spät. Also das nur als einige orientierende Maßnahmen. Das heißt, Gott sei Dank gibt es ja jetzt zum Beispiel für die Beurteilung von Wasserkraftprojekten, von Wasserkraftstandorten, es ist ja kein Bach mehr vor den Ingenieuren sicher, gibt es immerhin einen Ökomasterplan des WWF in Zusammenarbeit mit der BOKU und der Universität Wien und weist höchstrangige Fließgewässer, je nach Naturbelassenheit, Flusslaufgüte, Wasserqualität, Leitorganismen, Schutzstatus als klare No-Go-Areas aus. Und so etwas, wenn auch schwieriger, hat man ja jetzt für meteorologisch windstarke Gebiete auch in Niederösterreich einen Art Masterplan als Entscheidungsgrundlage erstellt. Im Burgenland gibt es das ansatzweise ja auch. Und soweit ich es verstanden habe in meinen Gesprächen mit dem Landesrat Bernkopf, respektiert man aber eine qualifizierte Bürgermehrheit in einer Gemeinde, wenn man dagegen ist. Und da sind schon einige wirklich sehr ungünstige Windkraftanlagen in Nationalparknähe verhindert worden, Gott sei Dank, allerdings mit enormem Aufwand an Arbeit und Hingabe der betreffenden Bürger. Verzögerungen im Ausbau der Windkraft schaden überhaupt nicht. Wenn man den Zeitgewinn endlich für den mengenmäßig ungleich ergiebigeren Weg der 10.000 Schritte der Effizienzsteigerung nutzt. Damit haben wir nämlich mit der Dekarbonisierung haben wir praktisch nicht begonnen. Es gibt nämlich für die Dekarbonisierung unserer Zivilisation keine Institutionen, die den Kraftwerksgesellschaften oder der Erdölwirtschaft an Finanzkraft und politischem Einfluss gewachsen wären. Doch wären die eingesparten Kilowattstunden die besten Kilowattstunden, ökologisch, aber auch volkswirtschaftlich, sie ersparen Importe, beschäftigungspolitisch, weil das Großprojekt der 10.000 kleinen Schritte in 28 gewerblichen Branchen, die sind die äußersten Winkel der Republik, einen gewerblichen Beschäftigungsschub, Investitionen in die Energieeinsparung bedeuten würde, der nur dem sogenannten Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, vergleichbar wäre. Also, ökologisch, volkswirtschaftlich, beschäftigungspolitisch, und das sind ja auch Lehrstellen dann, das sind ja Berufe, die man lernen muss. Das ist das Gleiche wie bei der Stadtreparatur. Wir neigen heute viel zu stark zur flächendeckenden Kahlschlagsanierung, räumen die charmantesten Gründerzeithäuser weg, die ja eigentlich das Flair dieser Stadt ganz wesentlich ausmachen, auch im Krankenhauswesen. Kahlschlagsanierungen und dann Krankenfabriken, nicht? Die Akutspitäler sind großartig, aber sie können nicht alles abdecken. Wir haben einen enormen Zuwachs an sozialen Neurosen, die zur Frühinvalidität, zur Berufsunfähigkeit führt. Man weiß, dass längere Behandlungen, wie sie zum Beispiel auf der Baumgartner Höhe möglich sind, dass die in Akutspitälern nicht möglich sind, weil wenn da einer länger als 3 Tage liegt, muss er schon verlegt werden. Das ist schon eine Gefahr des ökonomischen Verlusts. Also, erste Feststellung. Wir haben 25 Jahre zugeschaut, wie in Ostösterreich Wälder von Windrotoren entstanden sind und nicht opponiert. Auch deshalb nicht, weil man dort die Landschaft längst zum Fabriksaal hergerichtet hat, wo einsame Fabriksarbeiter heute herumdieseln, verrohrte Bäche, Hochspannungsmasten, verwehte Düngersäcke, naja, die Pflege der Erholungslandschaft für den Städter eben. Nun, also das ist zu tolerieren gewesen, obwohl, jetzt vielleicht kann ich nur ein paar Bilder zum Drüberstreuen zeigen, Ja, das hier, das ist ja auch, ne?
Ja.
Ja. Ja, das ist ja nur eines von vielen Beispielen des Umganges mit Landschaft. Ich meine, das ist eine derartige Ausödung. Das ist eben, der Ökologe Buren hat einmal gesagt, die Monokultur ist die Erbschuld der zivilisierten Menschheit, da ist was dran. Und Sie sehen, wie die letzten Reste von Wildnis hineinkragen in diese Agrarlandschaft, wo auch durchaus der Begriff der gottlosen Geraden möglich ist. Aber Sie sehen auch die Windschutzgürtel, und wenn in einer Landschaft Windschutzgürtel nötig sind, dann kann man auch Windtürme in diesen Traktorensteppen errichten. Aber schauen Sie an, wie klein, ich weiß nicht, wie man das stoppen kann jetzt, wie klein dieser Kasten-LKW unter dieser zeitgemäßen Windmühle ist. Also sie werden immer größer, weil der Wind oben ja immer stärker ist als unten. Das heißt, jeder Meter, den man höher wird, ist ein Gewinn. Nabenhöhen wie der Stephansdom und darüber bis zu 170 Meter Nabenhöhen und die Flügel etwas so groß wie die Schwingen eines Jumbojet, allerdings nicht so breit. Und das ist ein Problem, wenn Sie zum Beispiel einen, wie man mir das oft zeigt, ein wunderschöner mit Mischwald, Bauernwald und so weiter, ein Hügel in der Landschaft, nach langjährigen Messungen gute Windlage. Und da sagt er, mein Gott, da stehen halt dann aus dem Wald ein paar solche Dinger, das ist ein Windpark. Also Park ist ja ganz richtig, nicht? Es gibt ja auch Nuklearparks, nicht? Es gibt ja auch Entsorgungsparks und ja, aber also jedenfalls ein Windpark, und da bleibt aber von dem Wald nichts, weil sie müssen enorme Aufschließungsstraßen bauen für die Schwertransporte. Sie müssen wegen der langen Bauteile ganz weite Kurvenradien machen. Sie brauchen große Plateaus für die 200 Meter hohen Kräne und für die Gründung der Windtürme. Kurzum, Sie müssen damit rechnen, dass wenn Sie wo einen Windpark auf einem bewaldeten Hügel machen, dann ist das Industriegelände. Und wenn es Ihnen das wert ist, dann ist es im Industriegelände, aber man soll sich nicht selbst belügen. Der Trend zu immer größer ist auch in der Windenergie selbstverständlich ein Thema, das sogar sinnvoll ist. Und weil Sie ein Buch über den Harry Gück geschrieben haben, der ja wirklich ein Pionier war, also wenn überhaupt vertikale Verdichtung ein bisschen vermenschlicht werden kann, dann hat es der Harry Gück geschafft, aber ich will jetzt darüber nicht diskutieren, aber er hat oben an den höchsten Punkten hat er die Schwimmbäder gemacht. Die haben ja eine wichtige, wie heißt es, bindungsstiftende Funktion gehabt, haben auch die Promiskuität sehr gesteigert in diesen. Da ist, nach einer Untersuchung, die mir mal der Jörg Maute zugespielt hat, da musste man dann riesige Panzerglasscheiben oben machen, dass es die Badenden nicht wegblasst. Weil das ist eigentlich die Höhe, in der man schon ganz gut Windrotoren montieren kann. Das nur zur Verbildlichung, dass Höhe bei der Windnutzung ein Vorteil ist. Und ich glaube, jeder kultivierte Österreicher wird verstehen, wenn es Beispielslandschaften, Welterbelandschaften in unserem Land gibt, die nicht in Frage kommen für eine Verspargelung mit Windmasten. Das ist zum Beispiel die Wachau, das ist das Ausseerland. Man kann auch beim Nationalpark Kalkalpen nicht alle Bergkämme mit Windmasten dekorieren, wie das ernsthaft erwogen wurde. Und daher ist der Maßhalteappell gerade an die Alternativbewegung, der ich mich zugehörig und verbunden fühle, doch ein sehr wichtiger, dass man nicht auf einem Auge blind wird. Und die grüne Bewegung, ob Partei oder Nichtpartei, hat meines Erachtens langfristig nur eine Chance, wenn sie die ästhetischen Bedürfnisse des Homo sapiens mit einkalkuliert. Und die sind natürlich kulturell überformt, aber letztes Wort zu der letzte Beobachtung, fällt Ihnen nicht auf, je nüchterner und kahler die gebaute Umwelt mit einem Pathos des Sachlichen rund um uns wird, dass schon Kulturbauten ausschauen im Detail wie irgendwelche Industriehallen und Industriebauten, je glatter, kahler und nüchterner, umso mehr wuchern die Graffiti über den Beton und die Tattoos über die Häute unserer Mitmenschen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr